Ach ja, ich hoffe, die Weihnachtsgans war gut, Fabian.
Die Weihnachtsgans war wahrscheinlich gut. Ich war einfach mega krank über Weihnachten und die Feiertage.
Ach
Kannst du nicht.
was? Hat sich zerlegt oder was?
Ich hatte so eine fette Mandelentzündung, das kannst du dir nicht ausmalen. Hat gar keinen Spaß gemacht.
Mandelentzündung.
Ich bin ja eh immer schon sehr empfindlich, was meine Mandeln angeht. Ich hatte früher wirklich jedes Jahr immer was mit meinen Mandeln.
Ja.
Jetzt hatte ich wirklich eine lange Zeit wieder Ruhe und
Ja.
genau zack. Zu Weihnachten am 24. habe ich schon gemerkt, so, kratzt schon so ein bisschen im Hals und 25, 26, 27, ach, ging alles gar nicht mehr. Ich war richtig im Arsch.
Oh Gott. Ja, und dann?
Richtig im
Jetzt so
Arsch.
richtig Flachlege, Fieber, nimmer reden, nur noch heißen
Ja,
Tee,
genau.
Zitrone, Grog.
Selbst, also das war wirklich, ich hatte es noch nie so schlimm. Selbst schlucken, also nur meinen eigenen Speichel runterschlucken hat wehgetan. Das war wirklich krass. Also.
Und dann? Hast du jetzt rausgenommen gekriegt? Gibt's
Nee,
jetzt,
leider nicht. Nee, nee,
wie,
hab's
was
immer noch.
heißt leider nicht?
Nee, sind immer noch da. Die nehmen die heute gar nicht mehr so schnell raus.
Was haben die eigentlich für Funktionen? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich bin echt, ich bin.
Die nerven einfach nur.
Das ist heiß.
Kevin, hast du deine Mandel noch?
Ich habe meine Mandel noch, ja.
Ja.
Alles gut, auch nicht krank gewesen über die Feiertage.
Nee, sei froh. Also zu Silvester ging es dann halt auch zum Glück wieder.
Ja, Gott sei Dank.
Aber Weihnachten war wirklich richtig für den Arsch diesmal. Also.
Ja.
War keine große Freude. Aber jetzt neues Jahr, neues Glück, ja?
Ja, klar. Wir starten voll durch.
Stark. Dann let's do it.
Ei Gude, Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Hi Fabian.
Hallo Toko, grüß dich. Und hallo ihr Eukis da draußen. Was hältst du denn von dem Begriff Eukis?
Eukis finde ich auch cool. Ich sage ja immer lieben gerne Muggels. Ich finde, Muggels ist eigentlich so ein niedliches Wort für IT-Menschen, die den ganzen Tag dran gewillt sind, unsere Kunden glücklich zu machen,
Ah
ohne
ja.
das jetzt wirklich abwertend zu sagen. Aber ich finde, Muggels ist schön, aber
Oder?
Eukis, ja, finde ich auch cool.
Ja, Moritz hatte das mal irgendwann so vorgeschlagen, so dass, also wir waren ja eh so ein bisschen am Überlegen, so wie könnte man
Ja.
eigentlich unsere Zuhörer nennen
Ja.
oder aus dem Focus on Digital Workspace oder End User Computing Kosmos und irgendwann meinte, hä, wie wär's denn mit Eukis? Also ein bisschen auch so ein bisschen von den Olchis, ich weiß nicht, ob du die kennst oder sowas halt.
Ja, das sind doch die Müllfresser, oder?
Das sind die Müllfresser, aber wenn man es quasi halt deutlich betont, dann kommt ja ganz klar raus Eukis und naja, dachte mir, vielleicht können wir das ja einführen.
Ja, finde ich cool, finde ich
Ihr
cool.
lieben
Dann
Eukis.
führen wir doch auch gleich mal unseren neuen Euki ein mit unserem neuen Thema, was wir noch niemals angesprochen haben, glaube ich. Also in keiner Folge, auch nur ansatzweise.
Ja, sehr gerne. Ich muss aber ganz kurz, warte mal, jetzt muss ich ganz
Ja.
kurz mal überlegen. Hattest du Muggel gerade vorgeschlagen? Ist Muggel
Ja,
nicht
ja. Muggel
Muggel?
kommt doch von Harry Potter. Ich weiß, aber ich kenne auch wieder die Funktion nicht von Muggels. Sind die gut, sind die böse?
Ah ja, irgendwas war da. Scheiße. Aber waren das nicht die irgendwie die ganze Zeit nichts wissen oder sowas halt? Oder die von nichts irgendwas? Genau, das sind doch, Muggels sind doch die, sind das nicht die externen Menschen? Also quasi, die keine Zauberer und gar nicht wissen, dass es Zauberer gibt? Nennt man die nicht Muggels?
Ja, genau.
Keinheit.
Ah,
Echt?
siehst du?
Nicht
Ha!
Zauberer.
Die Nichtzauberer, genau. Ha! Wusste ich
Alle,
doch.
die nichts mit Zaubern im Hut haben.
Siehst du?
Dann
Kein
muss ich
Spitzhut.
Muggels rausnehmen, weil wir IT-Menschen, wir zaubern ja doch schon manchmal, ja.
Ja,
Machen
eben.
da Hokuspokus. Also ich werde Muggels zurückziehen, ich schmeiß Eukis ab sofort in den Raum. Aber die Stimme aus dem Off, herzlich willkommen, Kevin.
Ja, hallo Thorsten, hallo Fabian. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da
Ja,
bist.
sehr gerne. Freut uns. Wie wir es standardmäßig immer tun in unseren letzten Folgen, gebührt natürlich auch dir die Ehre, dich einmal kurz vorzustellen. Wo kommst du her? Was machst du?
Ja, danke. Vielen Dank euch. Genau, ich bin Kevin Scholz, bin SE bei der SVA im Team vom Stefan Müller, heißt ja im End-User Computing und bin zuständig in meiner Rolle als SE für das Thema Google Modern Workplace. Modern Workplace bei Google, da verstecken sich zwei große oder größere Lösungen. Dahinter ist einmal Google Workspace und einmal Chrome OS. einmal die Kollaborationssuite und einmal haben wir das Betriebssystem von Google. Alles in der Google Cloud, Cloud-basiert, als Lösung für ja, das End-User-Computing, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um auf ihre Anwendungen zu kommen.
Ja, geil, aber wie kommt man denn dazu, zu sagen, geil, ich gucke mir mal diesen Google, das Google-Universum an. Wie kam es dazu? Wie lange machst du das schon? Und was hat dich dazu gebracht oder dahin geführt? Mhm.
Ich war Anfang 2023, habe ich eine Advokatrolle, nannte sich das, bei Google übernommen. Und in dieser Advokatrolle habe ich mich mit dem Thema Chrome OS beschäftigt, sowohl aus der Sales, aber auch aus der Pre-Sales-Sicht. Heißt, was kann man mit Chrome OS machen? Welche Use Cases gibt es mit diesem Betriebssystem von Google? Welche Vorteile bzw. welche USPs bringt das Betriebssystem mit sich? Und ja, dann Feuer und Flamme gefasst für das ganze Thema, kommen eigentlich eher aus dem vertrieblichen Background, sage ich mal, aber die Lösung von Google hat es einem sehr einfach gemacht, reinzukommen, sich einzulesen, einzulernen in das Thema und das Thema Chrome OS auch am Ende besser zu verstehen. Und das mache ich jetzt seit ja, Anfang 2023 und ja, habe da Feuer und Flamme für gefasst, für das Thema.
Das heißt, es war Liebe auf den ersten Blick?
Ja.
Ah ja, okay. Ja, spannend. Dann kann es also passieren, dass wir am Ende dieser Podcast-Folge alle verliebt sind und ein bisschen mehr Google wollen?
Das kann durchaus passieren. Wer weiß.
Wir werden das herausfinden.
Da bin ich mal gespannt. Aber du hast jetzt eingangs gesagt, Google Modern Workspace teilt sich in zwei Themen aus. Fangen wir vielleicht mal mit dem einen an. Du hast gesagt Chrome OS. Was verbindet sich oder verbirgt sich hinter dem Thema Chrome OS? Haben wir da ein klassisches Betriebssystem? Was steckt da wirklich unter der Haube drunter? Was dürfen wir uns da drunter vorstellen?
Mhm. Bei Chrome OS ist es so, wir haben zuallererst mal ein cloud-basiertes Betriebssystem. Heißt, wir installieren nichts auf diesen Geräten. Das mag im ersten Schritt mag das komisch klingen, dass ich dann keine Anwendungen drauf installiere, sondern ich habe wirklich nur das Betriebssystem auf dem Gerät. Und das hat seine Gründe einmal aus Security-Sicht, dadurch, dass man sagt, je weniger drauf ist, je weniger installiert ist, desto sicherer ist das Ganze, weil nichts gepatcht werden muss, sondern das alles im Hintergrund passiert. Wie komme ich auf das ganze Thema? Ja, im Hintergrund. Wir haben den Chrome-Browser einmal mit den wir nutzen, um auf unsere Anwendungen zu kommen. Und auf der anderen Seite haben wir sowohl den Google Play Store, also alles, was die Android-App oder die Android-Welt hergibt, und dann auch noch die Möglichkeit zu virtualisieren, also über unsere Virtualisierungslösung Anwendungen auf das Gerät zu bringen, die sich nicht über einen Webbrowser öffnen lassen oder über den Google Play Store. So, das ist so mal das Grundsätzliche, was muss ich mir unter Chrome OS vorstellen, beziehungsweise wo kommt es her? Und ja, es ist ein sehr sicheres Betriebssystem. Wir haben zum Stand heute gibt es noch keinen erfolgreichen Ransomware-Angriff auf ein Chromebook. Heißt, es ist bisher noch nicht gehackt und toi toi toi, so wird es auch in Zukunft bleiben. Und da werden eben ja verschiedene Richtlinien, die man setzen kann, aber auch Funktionen und Features, die in dem Betriebssystem integriert sind. Wenn ich mal so die 2, 3 nennen darf, es ist so, zum einen, wir haben ein Betriebssystem, was read-only ist, heißt, es wird nichts auf dem Gerät installiert selber. Wir haben, ähnlich wie bei anderen MDM, also Mobile Device Management Plattformen, die Möglichkeit, Policies zu setzen. So aktuell sind es an die 700 Policies, die entsprechend eingeschaltet werden können beziehungsweise genutzt werden können, um das Gerät sicher zu machen. Und wir haben automatische Updates, was für mich ein Highlight war, ich habe mal mit dem Windows-Gerät angefangen und wer kennt es nicht, dass man ja des Öfteren mal sich nochmal schnell einen Kaffee holen kann, nochmal einen kurzen Tratsch in der Kaffeeküche und dann zurückkommt und merkt so, ah, ich habe immer noch 2 Minuten, bis mein Update fertig ist. Das hat man bei Chrome OS nicht mehr.
Wir bereiten noch was für Sie vor, steht da.
Ja, genau.
Ja, danke schön. Aber ganz kurz, jetzt habe ich mal eine Frage zu Chrome OS. Kann ich denn dieses Chrome OS auf, ich habe zum Beispiel noch so ein ausrangiertes Notebook, also, von dem ich gerade noch nicht genau weiß, was ich damit eigentlich tun will, könnte ich da jetzt Chrome OS einfach drauf installieren oder brauche ich auch zu meinem Chrome OS immer eine spezielle Hardware, so wie es zum Beispiel ja Apple mit seinen Geräten macht? Also ich kann ja, wenn ich nicht viel Voodoo und so machen möchte, kann ich ja zum Beispiel so ein Mac OS jetzt nicht eben mal auf irgendeine Büchse installieren, sondern bin ja da immer an die Hardware gebunden. Ja, jetzt die Nerds unter euch werden jetzt hier sagen, nein, ich habe hier auch schon mal macOS auf meine andere Maschine installiert. Ja, gut, aber ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Wie ist es bei Chrome OS?
Also es gibt einmal die Variante, wo wir Chrome OS schon vorinstalliert auf dem Gerät haben. Heißt, ich gehe zum Distributor meines Vertrauens oder als Privatperson in irgendeinem Mediamarkt oder Saturn und kaufe mir ein Chromebook, das dann von verschiedenen OEMs kommt. Heißt, ob es jetzt eine HP, eine Lenovo, Acer, Asus, Samsung ist, gibt es von diesen OEMs dann entsprechende Chromebooks, die man so fertig kaufen kann. Es gibt dann noch eine Alternative, beziehungsweise eine zweite Variante, die sich dann Chrome OS Flex nennt. Das hat dann nichts damit zu tun, dass das Gerät dann flexibler wird, man irgendwie einen Bildschirm verdrehen kann oder dergleichen, sondern Flex bedeutet eben Altgeräte, die Windows oder Apple, also macOS basiert sind, zu einem Chromebook machen. Und warum möchte man das machen? Warum möchte ich Chrome OS installieren? Mit Chrome OS Flex habe ich die Möglichkeit, Performance wiederzubekommen und Security. Weil dadurch, dass bei Chrome OS und auch in diesem gleichen Satz Chrome OS Flex sich auf das Betriebssystem alleine beschränkt, heißt, wir haben ein sehr schmales Betriebssystem, was, ich meine, die Installationsdatei ist irgendwas mit 16 oder 18 GB groß. Das ist alles, was auf dem Gerät dann an Operating System liegt. Bekomme ich einiges an Performance wieder zurück, was eben zu spüren ist in der Bootzeit, eben wie schnell sich Seiten öffnen und dergleichen. Und damit die Möglichkeit habe, Altgeräte, die von der Hardware noch in Ordnung sind, heißt, ich kann meinem Chrome OS locker bei einem i3-Prozessor anfangen mit 4 GB Arbeitsspeicher und bekomme da ein schnelles und sicheres Gerät wieder. Einfach auch dessen geschuldet, wie diese Security-Struktur in einem Chrome OS mit aufgebaut ist. Und das macht es eben zu einer interessanten Alternative beziehungsweise zu interessanten Lösung, wenn es darum geht, Altgeräte länger zu nutzen und wieder sicher zu machen. Und länger nutzen heißt in einem wirtschaftlichen Kontext natürlich auch, so, ich spare mir in dem ersten Schritt Anschaffungskosten, dergleichen gegebenenfalls Wartungs- und Patchkosten in die Richtung und tue am Ende für die Nachhaltigkeit auch was, dadurch, dass ich die Ressourcen länger verwende und länger im Einsatz habe und nicht sofort.
Und unsere Dauerzuhörer werden natürlich jetzt sehr stark an Eagle OS halt erinnert, weil das ist ja im Endeffekt halt auch etwas, was Eagle eingeführt hat mit seinem Eagle OS, als sie sich dann dafür entschieden haben, nun keine eigene Hardware mehr zu erstellen, keine eigenen Thin Clients mehr zu bauen, sondern das quasi auch an die bekannten Gerätehersteller wie Lenovo und wie sie alle heißen, HP, bla bla bla, auszulagern und dann einfach zu sagen, hey, wir sind jetzt nur noch ein Software-Unternehmen und bauen quasi ein Betriebssystem und du kannst einfach jedes deiner Altgeräte oder meinetwegen auch von OEM-Herstellern nehmen und dort einfach Eagle drauf installieren, das Eagle OS drauf installieren. Das ist also so habe ich das richtig verstanden, ist es auch bei Chrome OS.
Im Chrome OS Flex-Kontext ist es auf jeden Fall so, ja, sehr ähnlich.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal meine erste Idee, was ich mit meinem ausgelagerten Notebook hier machen kann. Ist das für jedermann einfach zugänglich? Also kann ich einfach auf eine Webseite gehen und Chrome OS Flex oder Chrome OS, was auch immer, runterladen, auf einen USB-Stick packen und dann sagen, hier, installier mal bitte?
Genau so, 1:1 funktioniert das. Das ist eine Erweiterung im Chrome-Browser selber, die man dann startet, einen USB-Stick mit 8 GB benötigt. Da wird entsprechend dann die Installationsdatei drauf installiert und nach 5 Minuten ist diese Installationsdatei fertig und ich sag mal so, innerhalb von 10 Minuten kommt man von seinem Altgerät mit einem alten oder mit einem nicht sicheren Betriebssystem zu einem neuen, sicheren und wieder mit mehr Performance einem Gerät. Und das alles
in einem. Ja, du sagst jetzt mehr Performance, lass uns da ganz kurz drauf eingehen. Die mehr Performance, die kommt aber eigentlich nur zustande, weil das Chrome OS selber sehr schlank ist, korrekt?
Korrekt, ja.
Was bringt denn Chrome OS eigentlich mit? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel halt ein Windows installiere oder ein Ubuntu oder sowas halt, dann weiß ich ja, gibt es halt irgendeine Leiste, entweder unten oder rechts oder wo auch immer. Ich kann irgendwo raufklicken und sehe dann halt meistens ja schon irgendwelche vorinstallierten Applikationen. Wie ist es bei Chrome OS?
Also bei Chrome OS ist es erstmal so, dass wir auch entsprechend eine Taskleiste haben, entsprechend die Möglichkeit natürlich das Gerät zu individualisieren, was jetzt irgendwie Desktop-Hintergrund und dergleichen angeht. Und wir haben dann in dieser Taskleiste die Möglichkeit, ja, unsere Anwendungen anzupinnen, nenne ich es jetzt mal. Weil wir installieren ja nichts direkt auf dem Gerät, heißt unser Bildschirm, also unser Desktop-Hintergrund wird immer leer sein. Das ist für den Windows-User bestimmt eine Umstellung, wenn er so denkt so, ah, wo ist mein Netzwerk, wo sind meine Ordner, wo sind meine Bilder und Fotos? Auf einmal verschwunden. Das ist definitiv eine Umstellung, wenn man auf Chrome OS wechselt. Einfach ja, neues Interface mit allem drum und dran und eben den Fokus auf ja, den Google-Kontext in Bezug auch auf Google-Konto natürlich.
Aber du hast jetzt gesagt, ich habe gar keine Möglichkeit. Du hattest ja, glaube ich, am Anfang gesagt, das ist ein Read-Only-System. Das heißt, ich kann weder Applikationen installieren und dann vermute ich mal, kann ich auch keine Dateien ablegen. Also ich könnte jetzt tatsächlich nicht mal irgendwie so einen eigenen Ordner haben, weil ich eigentlich immer dann gezwungen bin, den Cloud-Storage, sage ich mal, jetzt von meinem Google Drive zum Beispiel zu verwenden.
Das Gerät kommt auch mit Speicher ganz normal. Heißt, ich kann auch lokal natürlich Daten und Daten ablegen, Ordner erstellen und dergleichen. Ich bin auch aus einer Enterprise-Sicht jetzt gesehen auch nicht gezwungen, in meinem Google Drive zu arbeiten, beziehungsweise Google Drive zu nutzen. Klar, ich brauche das Google-Konto, um mich anzumelden, wenn ich denn ein Google-Konto habe entsprechend. Das würde dann aber auch über andere Identity-Manager gehen, sei es über ein Active Directory, was man über eine Admin-Konsole, über die eben diese Chrome OS-Geräte verwaltet werden, freischalte, dass ich mein Okta, Ping, mein Active Directory mitnutze. Das funktioniert genauso und auch vorgeben kann am Ende, wo soll es denn gespeichert werden. Also Google fährt da auf jeden Fall ein offenes Konzept, heißt, sie schließen sich jetzt nicht ein oder schließen die anderen nicht aus, so würde ich es mal sagen, und sagt, ja, wir haben jetzt unsere eigene Lösung entwickelt, die funktionieren super und wenn du, lieber Google-Nutzer, unsere Services bzw. unsere Anwendung willst, dann musst du auch bitte ein Chrome OS nehmen. Und das ist eben genau nicht der Fall. So, da ist es sehr offen, was Anwendung oder Third Party am Ende mit angeht. Eben auch Microsoft. Und witzigerweise, letztes Jahr im November waren wir mit Kollegen auf der Chrome Summit in Dublin. Da war ein sehr interessantes Slide, das gesagt hat, M365 works best on Chrome OS. Eben, weil alles mehr in die Richtung browserbasiertes Arbeiten geht und das ist genau da, wo sich ja, Google und Chrome OS wohlfühlt am Ende, weil es schon immer in der Cloud war und von Anfang an genau in diese Richtung gesetzt hat. Das war, ja, ich meine, aus bayerischer Sicht könnte ich sagen, ein Schmankerl. Dieses Slide.
Heißt aber, weil wir, oder du hast selber auch schon mal kurz angedeutet, Enterprise, es findet auch mehr Anklang in Enterprise, das heißt, es ist auch ein Markt, wo Google mit der Lösung hin möchte, oder stehen wir da noch ganz am Anfang also sprich Kinderschuhen haben noch die eine oder andere Herausforderung zweite Frage gleich hinterher. Du hast kurz angedeutet, man kann das natürlich auch verwalten mit fast 700 Policies, aber nicht jedes Unternehmen fängt ja auf einer grünen Wiese an. Wie könnte denn so, wenn ich eine bestimmte Abteilung, sage ich jetzt mal, umswitchen möchte, wo ich sage, ja, die haben die ganze Zeit einen anderen Hersteller von Betriebssystemen mit Endgeräten und so weiter gehabt. Mir gefällt eigentlich, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, diese Leichtigkeit, Schnelligkeit, auch der Security-Anfang. Wie könnte ich da so eine Abteilung mit dem Thema beglücken, die aber natürlich jetzt nicht ausschließen möchte aus meiner bestehenden Infrastruktur und da, wie glaube ich, viele Unternehmen im Enterprise-Umfeld, die halt da auf den Microsoft-Stack basieren, wie könnte das funktionieren?
Also die Marktsituation in Deutschland, das ist immer ein sehr interessantes Thema. global, fangen wir mal so an. Global gesehen ist Chrome OS auf einem guten Weg, würde ich aus meiner persönlichen Sicht sagen. So, es gibt natürlich Vorzeigemärkte wie die USA, wo es vor allem natürlich im Education-Bereich angekommen ist, wo ja genau diese Vorteile, die Chrome OS eben mit sich bringt, klein, schlank, funktioniert, einwandfrei, sich gut platziert. Und im Enterprise-Umfeld ist es dasselbe. Es gibt für jegliche Use Cases, sei es jetzt als, ja, wir hatten es vorher schon ganz kurz im Vergleich oder in einem Wettbewerb mit Eagle, also im FinClient-Bereich, ist es sehr interessant, weil es eben ja genau dieselben Anforderungen mit sich bringt wie ein Eagle und da eben mit der Security und dem Management halt einfach punkten kann, weil es halt auch am Ende alles in einem ist, wenn ich ein Chromebook mitnehme. So, wie sieht das Ganze in Europa und im Speziellen in Deutschland aus? Europa hängt grundsätzlich, was die Marktanteile angeht und die Verkaufszahlen, natürlich hinterher, was Amerika angeht. Aber in Ländern wie Spanien und Frankreich sind wir, was den Marktanteil angeht, schon bei zweistelligen Prozentzahlen immerhin. Was wir wiederum im deutschsprachigen Markt und in Deutschland speziell noch nicht sagen können. Das ist, hängt aus meiner persönlichen Erfahrung, auch in der Rolle als Advokat, die ich jetzt seit mehr als anderthalb Jahren sammeln konnte, einfach mitunter daran, dass das Betriebssystem noch sehr unbekannt ist, beziehungsweise viele Personen, mit denen ich gesprochen habe, auf einem alten Wissensstand sind. So, es gibt oder gibt ganz viele Personen, die Chrome OS mal gesehen haben, das sich mal angeschaut haben, aber das war halt vor 5 oder vor 10 Jahren entsprechend, wo das Betriebssystem fairerweise auch noch nicht so weit war, wie es jetzt ist. Und deswegen würde ich sagen, also aus den Kinderschuhen ist es rausgewachsen. Es muss jetzt nur anfangen zu lernen, wie laufe ich damit am besten los, beziehungsweise muss in den Lauf kommen am Ende. Weil aus meiner Sicht alles dafür da ist, aus Admin-Sicht, aber auch aus Enterprise-Sicht. Was für Anforderungen habe ich an Security, an Identity-Management, auch was mit Drucker, mit allem drum und dran, findet sich bei Google oder in den Third-Party-Lösungen, die Google mit anbietet, über andere Software-Vendoren, Lösungen, die das zu einer runden Sache machen können. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich auf die zweite Frage eingehen würde, wie funktioniert das Thema in einem Brownfield, also wo ich keine grüne Wiese mehr habe, wo schon Lösungen im Einsatz sind, wie integriert sich das Ganze? Als erstes würde ich mal sagen, so, ja, wir haben eine weitere Admin-Konsole, was wahrscheinlich die Admins jetzt nicht so gerne hören, dass ich sage, so, es kommt wieder eine Konsole, muss man sich wieder, ja, entsprechend mit auskennen beziehungsweise sich drum kümmern. Das ist ja leider nicht der Fall, dass es da jetzt halt die Universalkonsole gibt. Und trotzdem ist es so, dass es schnell und einfach funktioniert. Sei es, wenn ich einen spezifischen Use Case habe. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, im Kiosk- und Signage-Bereich, das noch nicht so weit ist, auch in Europa, sag ich mal, da sind auch die asiatischen Märkte schon weiter, wenn es eben darum geht, Displays zu haben, wo ich meinen Content drauf spiele, sei es jetzt aus Marketing-Sicht oder diesen Bildschirme auch als Werbeplattform nutze, bietet sich Chrome OS eben auch mit an. Und das ist dann eben, ich sage mal so, ein eigenständiger Use Case, der relativ losgelöst ist, wo ich meine eigene Umgebung habe und der sich dann trotzdem ins Gesamtkonstrukt dieses Unternehmens mit integriert am Ende. So, und das spiegelt sich eigentlich bei allem wider. Und ja, ich hatte es mit dieser Anekdote zu M365 ja schon gesagt, ist, ich kann auch weiterhin meine Windows-Anwendungen benutzen darauf. Ich kann sie halt nicht installieren auf dem Chrome OS-Betriebssystem, aber ich kann trotzdem weiter darauf arbeiten. Und wenn ich im Frontdesk bin, wo ich ein Gerät brauche, was robust ist, einfach und schnell arbeitet, wo es eben nicht darum geht, jetzt irgendwie große mathematische Berechnungen oder irgendwelche VAD-Anwendungen laufen zu lassen. Also alles, was in die Richtung Software-Development geht, da bin ich mit Chrome OS auf einer sehr richtigen beziehungsweise auf einem sehr guten Weg mit diesem Betriebssystem.
Weil du gerade Software und so weiter und wir auch Endgeräte angesprochen haben, Pandemie hat es uns leider gelehrt, gerade wenn wir zum Beispiel Microsoft Teams einsetzen, dass es doch schon ein wenig ressourcenhungrig ist, auch was die Grafikpower und so weiter anbelangt. Du sprichst davon, dass wir auch ältere Gerätschaften einsetzen können. Stoßen wir da irgendwann an eine Grenze, wo man sagt, ja, also darunter soll ich wirklich nicht mit anfangen, mit dem Gerät zu arbeiten, beziehungsweise wenn ich da halt auch in die Enterprise-Welt eintauchen möchte und gewisse Applikationen auch brauche, da brauche ich ja schon Grundpower trotzdem, ja, auch wenn das Betriebssystem schlank ist an sich, aber gibt es da irgendwelche Themen, die wir beachten sollen?
Also es gibt natürlich bestimmte Geräte, die eher für einen Enterprise-Gebrauch geeignet sind und Geräte, die eher für einen privaten Gebrauch sich eignen. Dafür gibt es dann auch entsprechende Guides von Google, wo man sagt, okay, welche Geräte eignen sich jetzt, um einen virtuellen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, welche sind eher für einen Frontdesk, wo es dann genau darum geht, okay, wie viel Leistung bzw. welche Hardware-Komponenten sind in diesem Gerät verbaut, und da gibt es dann auf jeden Fall Unterschiede, was die Hardware angeht. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem in der Lage, mit relativ wenig viel zu erreichen. Heißt, wenn man sich den Kostenpunkt ansieht von einem Chrome OS-Gerät, da sprechen wir im Enterprise-Umfeld bei so 300, 400 Euro geht das Ganze los. Das ist dann schon Betriebssystem komplett mit 10 Jahren Support. Heißt, ich muss mir 10 Jahre keine Gedanken machen über Software-Updates, über Security und OS-Updates. So, das ist schon eine Hausnummer, wenn man sagen kann, okay, du kannst dieses Gerät 10 Jahre lang verwenden, weil es ja auch über diese 10 Jahre nicht langsamer wird. So, der ein oder andere Googler, mit dem ich gesprochen habe, meinte sogar, es wird schneller. Da bin ich persönlich ein bisschen vorsichtig, ob das Gerät wirklich schneller wird, wenn dann so marginal, dass man es nicht mitbekommt. Aber es wird auf jeden Fall nicht langsamer. Heißt, wenn ich nach 6 Jahre altes Chrome OS-Gerät anschalte, dann bootet es immer in 8 Sekunden hoch. So, es wird nicht langsamer als 8 Sekunden sein. Und diese 10 Jahre führen eben dazu, dass ich das Gerät sehr, sehr lange nutzen kann. Und im Chrome OS-Flex-Umfeld, da wollte ich noch einmal kurz drauf eingehen, gibt es auch eine Übersicht von zertifizierten Geräten, wenn es darum geht, okay, kann ich dieses Gerät überhaupt flexen? Beziehungsweise gibt es gegebenenfalls Einschränkungen, weil ich da auch einmal selber die Erfahrung machen durfte oder musste, dass wir ein Gerät, ein Windows Surface 3 Laptop, meine ich war es, den wir geflext haben, und dann hat weder die Tastatur noch das Touchpad funktioniert, was dann so suboptimal ist bei einem Laptop. Heißt, man kann es immer gegenchecken, ob die Geräte zertifiziert sind von Google für dieses Chrome OS Flex. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Flotte von 100 Geräten, dann kann man das auch beschleunigen, indem man die oder ein Gerät zur Verfügung stellt und entsprechend zertifizieren lässt. Grundsätzlich ja, hilft es aber immer erstmal, bevor man es komplett drüber bügelt, Chrome OS Flex einmal zu testen, was funktioniert denn, wenn ich Chrome OS Flex installiere, und einmal zu checken, ob alle meine Funktionen mit diesem Altgerät funktionieren am Ende.
Okay. So, jetzt haben wir mal Butter bei die Fische. Was bringt mir der Google Workspace?
Google Workspace gehört wie Chrome OS zum Modern Workplace und ist die Kollaborationssuite von Google. Ähnlich zu einem M365. Heißt, ich habe da meine Anwendungen, um Dokumente zu erstellen, sei es jetzt Google Docs, Google Sheets oder Google Slides, eben das Pendant zu einem Word, Excel oder PowerPoint. Mhm. Und in Google Workspace verbirgt sich alles, was man braucht, um eine enterprise-fähige Kollaborationssuite zu haben. Ich habe entsprechend mein Google Drive, wo ich meine Dokumente abspeichern kann, entsprechend auch die Möglichkeit habe, Dokumente mit intern oder extern zu teilen, habe dann Google Mail, um E-Mails zu schreiben, Google Chat, Google Meet, eben um zu chatten und um Meetings abzuhalten oder größere Konferenzen und dergleichen. Und unter Google Workspace kommt dann eben auch noch mit die Admin-Konsole, die ich entsprechend nutze, um meine Nutzer zu verwalten.
Aber es läuft alles im Browser?
Es läuft alles im Browser, ja.
Okay.
Egal ob auf einem Chrome OS, iOS, Android, Linux, Windows oder auch auf macOS. So, das ist alles im Browser und weltweit im privaten Gebrauch sind es 3 Milliarden User, die Google Workspace nutzen, in der kostenlosen Version oder in der bezahlbaren Version. Und es sind über 10 Millionen Unternehmen, die Google Workspace einsetzen. Prominentester Fall aus der jüngeren Vergangenheit, die Schwarzgruppe, die ja eine Kooperation eingegangen ist mit Google und jetzt eben auch auf Google Workspace setzt. Das sind namhafte Unternehmen auch mit dabei, ob es jetzt, was mir noch einfällt, ist PwC, die auch Google Workspace mit einsetzen und eben diesen Cloud-Ansatz mitverfolgen, beziehungsweise sagen, uns gefällt, wie Google Workspace kommuniziert, beziehungsweise wie Arbeiten dort gedacht wird, wie wir zukünftig arbeiten. Und das macht es eben zu einer Alternative, beziehungsweise zu einer validen Option, wenn es darum geht, wie möchte ich heute zusammenarbeiten und wie möchte ich vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten, eben mit verschiedenen Anwendungen, immer über den Browser, egal wo ich unterwegs bin, vom Handy oder vom Arbeitsplatz zu Hause aus.
Ja, das mit der Schwarzgruppe, das hatte ich auch gelesen. Da ging es ja irgendwie um 600.000 Mitarbeiter, glaube ich, so roundabout oder so, die quasi dann einfach mal in den Google Workspace migriert wurden. Fand ich auch sehr, sehr spannend.
Ja.
Weil das ja nicht mal eben so mir nichts hier nicht ist, sondern muss ja schon ein bisschen noch geplant werden, was passiert da eigentlich.
Da gehört sehr gutes Change Management dazu, dass das alles so läuft, beziehungsweise dass man sich eben umstellt und beziehungsweise den Umstellungsprozess so leicht wie möglich macht. So, ich sag mal, für mich persönlich, mich hat das Thema interessiert, ich fand es spannend und dann ist es natürlich die Hürde weniger hoch, als wenn ich jetzt schon die ganze Zeit auf meinem Lieblingsbetriebssystem unterwegs bin und dann auf einmal darfst du was Neues benutzen am Ende und musst sich da umstellen. Das ist nicht zu unterschätzen am Ende, aber Google macht es einem einfach, indem es einfach beziehungsweise simpel aufgebaut ist in der Nutzung.
Als User, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Dokument, also wir reden ja hier immer über den digitalen Arbeitsplatz und immer über den End-User-Computing und das sind ja quasi Leute, die jeden Tag halt arbeiten müssen. Wenn ich jetzt so eine Excel-Datei habe, die ich mit Microsoft Excel gemacht habe, kriege ich die dann überhaupt mit Google Sheets auf und umgekehrt? Oder habe ich da jedes Mal erstmal so ein Desaster?
Also ein Desaster habe ich nicht. Ich würde aber auch nicht sagen, dass man 100% konvertieren kann. Also Google mit dem offenen Konzept kann ich andere Dateiformate, jetzt nehmen wir Beispiel mein Excel-Spreadsheet, kann ich auch mit meiner Google-Anwendung, mit meinem Google-Spreadsheet öffnen. Heißt, ich kann das in meiner Google-Anwendung bearbeiten und ich kann es dann auch wieder als Excel abspeichern. Heißt, ich muss es dann nicht zwingendermaßen als Google-Format abspeichern, sondern ich kann es dann auch wieder in dem normalen Excel-Format lassen. Und wenn es darum geht, okay, ich möchte, sagen wir mal, ja, zukünftig alles im Google-Kontext machen, kann ich diese Dokumente, die ich in Word, Excel und in PowerPoint erstellt habe, natürlich auch konvertieren. Mit der Einschränkung, sage ich mal so, dass gegebenenfalls Verweise und dergleichen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr funktionieren können. Das ist dann, ich sage mal, ein Bruchteil, aber es gibt definitiv was zu nacharbeiten. Das lässt sich oder kann man nicht unter den Tisch kehren, dass man sagt, okay, mach einen 1:1-Switch und arbeite weiter auf Google Workspace, sondern es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden am Ende,
ja,
wenn man da Dokumente in Google weiterführen möchte und ja, diverse Verlinkungen, Verweise und dergleiche in einem Spreadsheet zum Beispiel hat.
Klar, habe ich mir schon fast gedacht. Okay, pass auf. Und zwar hatte ich noch eine Frage wegen eines der wichtigsten Sachen im Arbeitsablauf sind ja leider immer noch E-Mails, die ja so ein Microsoft, die ja immer klassisch mit Outlook jetzt quasi abrufen würde und dort auch seine Kalender und seine Kontakte pflegt. Da ist dann das Pendant dieses Gmail, was man eventuell auch aus dem Privatumfeld kennt, und es ist tatsächlich dann auch für die Enterprise das genau das gleiche Ding.
Es ist genau das gleiche Ding. Das
ist ja witzig.
Ob ich jetzt im Privaten bin oder im Enterprise-Umfeld, sind es die gleichen Anwendungen. Da gibt es keinen Unterschied oder eine höhere Version, sage ich mal, oder eine Enterprise-Version davon. Die werden beide gleich behandelt und sind ja gleich am Ende, ob ich da privat bin oder Unternehmen.
Ist ja witzig, dann ist es ja wahrscheinlich sogar für die Mitarbeiter, die das vor allen Dingen schon privat nutzen, weil sie vielleicht zu Hause eben keinen Outlook sich installiert haben, warum auch immer, sei es nun Lizenzkosten oder bla, sondern einfach halt immer ihr Gmail-Adressbuch oder ihre Gmail-Adresse nutzen, falls sie denn eine haben, falls sie quasi nicht mehr bei der Deutschland-E-Mail sind oder GMX oder wie sie anderen alle heißen. Hieß das überhaupt Deutschland-Mail? Gab es nicht mal so eine Idee irgendwie? Die,
so eine E-Mail-Adresse.
Die E-Mail oder sowas?
Ja, ich glaube, die Idee ist so eine E-Mail-Adresse für jede Person in Deutschland. Ich habe keine bekommen.
Nein, das war auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Aber egal. Aber das heißt ja, dass für Leute, die das quasi halt aus privatem Umfeld schon kennen, die ja da recht schnell sich wieder zurechtfinden würden.
Absolut. Und dadurch, dass es kostenlos ist in einem ersten Schritt, klar, nicht mit dem vollen Umfang im Sinne von, dass ich jetzt halt unbegrenzt Speicherplatz habe in meinem G-Drive, aber ich kann mir schnell und einfach einen Google-Account erstellen mit meiner, ja, mit einer E-Mail-Adresse, mit allem drum und dran und kann dann auf diese Anwendungen zugreifen im privaten Bereich und fühlt sich dann genauso an wie im Enterprise-Umfeld. Das ist so vielleicht einer mit der Gründe, würde ich sagen, warum, wenn wir so Google Modern Workplace-Themen haben, sie sehr guten Anklang in der Startup-Area finden. Einfach, weil es dann darum geht, okay, ich habe vielleicht in meiner Uni- oder Studienzeit schon damit gearbeitet oder habe einfach die Möglichkeit genutzt, hier kostenlos mir dieses Google-Konto zu erstellen, um Dokumente zu bearbeiten, um auch Dokumente zu erstellen und mir dann eben im Startup-Bereich das Ganze sehr viel einfacher oder beziehungsweise die Annahme von den Personen sehr viel schneller und einfacher funktioniert als in einem guten deutschen Mittelstand, der schon mehrere Jahrzehnte mit Microsoft-Lösungen zusammenarbeitet. Das ist definitiv ein Punkt, der mit dazugehört.
Ja, ich bin ja jetzt der Spielverderber. Ja. Also wir haben jetzt ein Chrome OS, was sehr leicht und sicher anklingt. Dann haben wir eine Kollaborationslösung dazu mit Google Workspace, wo ich E-Mail-Kalender, Meet, also Videokonferenzen, auch Chatmöglichkeiten und so weiter habe. Jetzt bin ich aber die Schreinerei Gamsbichler um die Ecke, ja, und habe da halt noch so lokale Applikationen, ein CRM, wo ich eine Applikation brauche, um da drauf zuzugreifen und so weiter. wie gehe ich jetzt da damit um? Weil wenn ich höre, ich kann gar keine Applikation auf mein Betriebssystem installieren, es ist ein Cloud-basiertes, über Browser kann ich es noch nicht steuern, diese neue Anwendung. Gibt es da eine Brücke, die mir da Google baut, quasi?
Mhm. Gibt es. Diese Brücke gibt es. Einmal
What?
Mit Third-Party-Lösungen, sei es Omnissa Horizon oder Citrix, über eine Virtualisierung. In naher Zukunft, das ist, ich würde es nicht als Spoiler betiteln, aber Google hat Ende letzten Jahres eine Lösung gekauft, die Virtualisierung von Apps anbietet. Und diese Lösung heißt aktuell noch Cameo. Ich weiß nicht, ob sie ein Rebranding durchführen, aber Cameo geschrieben mit Cameyo. Und diese Lösung hat sich eben darauf spezialisiert, rein in die Applikationsvirtualisierung. Ich selber hatte in meiner vorherigen Rolle die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das war wirklich ja, sehr schnell und sehr einfach gelöst und wäre eine Option für Kunden oder Unternehmen, die noch On-Premise-Workloads haben, aber ein cloudfähiges Betriebssystem haben wollen, eben zu sagen, okay, ich nehme Chrome OS und virtualisiere die Anwendungen aus meinem CRM beziehungsweise die Anwendungen und Workloads, die ich eben On-Premise habe, mit diesen Virtualisierungslösungen auf das Gerät. Sei es jetzt über das eigene von Google oder eben ja, Third Party über Omnissa, Citrix, über die großen. Das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung mit diesen Lösungen.
Ja, das macht es jetzt für mich dann eben genau wieder dieses Enterprise-fähig, dass ich das auch so einsetzen kann. Ich habe das Beispiel genannt, vielleicht mit einer Fachabteilung, die jetzt nicht gleich die 300 Applikationen, die es noch in dieser On-Premise-Welt gibt oder so, aber die damit starten können. Ich kann damit dann quasi im eigenen Unternehmen die ersten Versuche starten. Ich kann mich bekannt machen mit dem Betriebssystem, mit Google Workspace oder eben auch dann mit der Applikationsvirtualisierung und kann dann vielleicht, wenn es Anklang findet, peu à peu das Ganze hochziehen. Aber das war der Punkt, wo für mich jetzt gefehlt hat oder das Bausteinchen, um das auch wirklich enterprise-fähig zu machen. Du hast gesagt eingangs, dass Chrome OS beziehungsweise auch Google Workspace vielleicht noch nicht so die Marktdurchdringung hat. Ich glaube, aus genau dem Punkt heraus vielleicht auch, ja, dass sie das gar nicht wissen oder noch nicht damit verbinden, dass wir auch, selbst wenn wir in Google unterwegs sind, dass wir auch da die Möglichkeiten haben, uns noch diese beiden Welten zu vereinen. Ja.
Ja. Ja, und was das angeht, also die häufigste, ich sag mal, Falschantwort, die ich gehört habe auf diversen Veranstaltungen und Messen war, ja, wenn ich kein Internet habe, dann funktioniert das Gerät auch nicht mehr. So, das ist falsch am Ende, weil ich kann, selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin auch, sagen wir so, passionierter Bahnfahrer, wenn da die Verbindung das ein oder andere Mal weg ist, dann wird das alles im Cache gespeichert, was ich jetzt in meinem Dokument weiter bearbeite oder hinzufüge. Und sobald die Internetverbindung wieder da ist, wird das synchronisiert und nachgeladen, würde ich am Ende sagen. So, also dieser Aussage, so man kann mit dem Gerät offline nicht arbeiten, ist in der Hinsicht nicht ganz richtig. Hängt natürlich immer vom Kontext davon ab, wenn ich jetzt 2 Monate lang in der Antarktis bin und da kein Internetempfang habe, dann wird es natürlich schwierig, dann komme ich damit nicht weiter. Klar. Aber in dem normalen Enterprise-Umfeld, wo ich unterwegs bin und mal kurz vielleicht kein Internet habe oder auf einem Flug zu einer Messe oder zu einem Kundentermin, funktioniert das.
Sehr schön. Wieder meine Lieblingsschreinerei Gamsbichler. Die haben jetzt unseren Podcast gehört und gesagt, Mensch, wir sind gerade dabei, uns neue Endgeräte anzuschauen und so weiter. Wie könnte denn sowas aussehen, dass wir da ein Projekt starten? Also sprich, können wir da in Richtung POCs gehen? Unterstützt uns der Hersteller? Können wir das anbieten? Wie könnte so etwas aussehen?
Definitiv, also von der Google selber gibt es natürlich Programme oder Incentives, jeder oder jeder Unternehmen nennt das ja unterschiedlich, die man dann mitnutzen kann, wenn man sagt, okay, mich interessiert das Ganze, ich möchte einen POC mit aufbauen, beziehungsweise das mal vertesten für einen dedizierten Use Case oder für eine bestimmte Usergruppe, die das in Zukunft einsetzen soll. Und da gibt es dann entsprechende Möglichkeiten mit Unterstützung von dem Hersteller Google, solche POCs oder solche Piloten auch durchzuführen, beziehungsweise sich da ein bisschen Unterstützung mit einzukaufen, beziehungsweise zu holen. Weniger einkaufen, mehr holen.
Ja, sehr schön.
Und wo würde man denn am besten starten?
Du meinst jetzt von, wen kontaktiere ich bei der SVA am besten, um...
Naja, also, dass man uns kontaktiert, ist ganz klar natürlich. Davon gehe ich mal immer aus. Aber wie würden wir jetzt quasi bei so einem Kunden, der sag ich mal, Interesse hat, aber gar keine Vision bisher hat oder keine Idee, wie das halt geht, sondern einfach, weil er sagt so, ja, will mich ein bisschen weiter von meinen bisherigen Lösungen trennen, um, sag ich mal, eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren. Wie gehen wir da vor? Wie fangen wir da an?
Also neben der Möglichkeit natürlich, dass wir beziehungsweise ich mit den Kollegen das bei einem Interessierten oder bei einem Unternehmen vorstelle, gibt es die Möglichkeit, ein Tool zu verwenden, das die Readiness oder den aktuellen Stand des Unternehmens misst, ob es denn sinnvoll ist oder nicht, zu Chrome OS zu migrieren bzw. Chrome OS zu nutzen. Das nennt sich dann auch selber Chrome OS Readiness Tool, ist nicht von Google selber entwickelt worden, sondern mit der Unterstützung von Google, von einem außenstehenden Unternehmen, was nicht zu Google gehört. Und dieses Tool kann man mitnutzen, um im eigenen Unternehmen Daten zu sammeln. Das kann ich sowohl in der Cloud installieren, dieses Tool, als auch on-premise, wenn ich es bei mir on-premise installieren möchte. Und dieses Tool wirft mir dann nach einem, ich meine, es waren 30 Tage Testzeitraum oder beziehungsweise Zeitraum, wo Daten gesammelt werden über einzelne Geräte, wie weit sind die, was sind, was geht in Richtung Peripheriegeräte, gibt es gegebenenfalls irgendwelche Mäuse, irgendwelche Kameras, die nicht supported sind oder die weniger gut geeignet sind. Und dieses Tool wirft dann am Ende einen Score raus, beziehungsweise sagt, bist du bereit, Chrome OS einzusetzen im Unternehmen oder nicht? Das hängt dann entsprechend ganz davon ab, was das und dieses Tool dann gesammelt hat, auch aus Netzwerk, Drucker, ist immer ein ganz spannendes Thema, wenn es darum geht, wie steuere ich meine Drucker an, beziehungsweise wie mache ich, oder stelle ich sicher, dass das funktioniert. Und dieses Tool kann man mit nutzen, beziehungsweise können wir von der SVA auch die Kunden dabei unterstützen, das zu implementieren und entsprechend ein Dokument zu bekommen, das mir die Tauglichkeit oder Nichttauglichkeit bescheinigt von Chrome OS in meinem Unternehmen.
Ja, cool. Eine Frage dazu noch. Bringt das Tool dann auch sowas mit wie grundsätzlich Chrome OS fähig? Ja. Google Workspace auch. Gezielt wieder in Richtung On-Premise-Applikation, Cameo und so weiter. Sagt es darüber dann auch etwas aus?
Es sagt leider nur was über Chrome OS aus. Also es sagt nicht oder liefert keine Informationen, ob man auch Google Workspace als Kollaborationsfeed einsetzen kann. Das leider nicht. Selber, dadurch, dass es auch so neu ist, dieses Tool, noch keine Erfahrung damit. Es gab früher dasselbe Tool als Spreadsheet, wo man sich dann durchgeklickt hat. Das ist natürlich jetzt mit diesem automatisierten deutlich schöner und einfacher, dadurch, dass man jetzt sich nicht einen 2-Stunden-Termin nimmt, sondern einfach durch, ich meine, das waren 6 oder 7 verschiedene Tabellen mit diversen Unterpunkten, wo man dann einen Score von 0 bis 5 eintippt und sagt, ja, das und das haben wir im Unternehmen, das könnte schon irgendwie funktionieren, sondern da werden dann wirklich die Unternehmensinformationen beziehungsweise anhand der Information, der Unternehmensdaten und Informationen entsprechend der Score ausgegeben. Aber eben leider nicht für Workspace. Das ist vielleicht ein Aufruf oder Appell an Google, dass sie vielleicht Workspace-Richtung auch ein entsprechendes Tool entwickeln sollen und können, dass es dann ja einfacher ist zu entscheiden, ah, funktioniert es oder funktioniert es nicht im Unternehmen aus technischer Sicht. So ist es ja erst wenn du die technische Oberfläche, so die Umsetzung ist dann nochmal eine ganz andere aus User-Sicht dann.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Frage, ob sich ein, ob ich den Google Workspace nutzen kann, ich sag mal so, wenn ich sowieso eine vor der Frage gerade stehe, nutze ich Microsoft M365 oder eben eine andere Lösung wie Google Workspace, dann ist es ja wahrscheinlich gar nicht die Frage, ob das eine funktioniert oder das andere nicht, sondern tatsächlich eher möchte ich halt den Weg gehen und was Neues ausprobieren oder setze ich halt auf die traditionellen Konzepte, weil ich weiß, dass 90% meiner Belegschaft das halt irgendwie schon seit 20 Jahren halt machen und deswegen traue ich mich vielleicht gar nicht, diesen Weg zu gehen. Oder ich sage halt, nein, wir wollen halt flexibel bleiben oder uns nicht komplett halt in eine Welt halt orientieren, sondern uns da eher breitbeiniger aufstellen, dann ist es ja, glaube ich, keine Frage der Technik oder sowas halt, weil es ist halt ein Cloud-Produkt, also wahrscheinlich, wie wir vorhin auch mit den Dokumenten angesprochen haben, gibt es vielleicht ein bisschen am Anfang so ein paar Migrationsleitpfade, die man halt dann gehen muss, manche steiniger, manche vielleicht weniger steinig. Aber ich glaube, die Frage so stellt sich da eher nicht, sondern ist halt eher dann vielleicht auch eine Geschmacksfrage.
Ja, definitiv. Und was du gerade meintest mit dem Thema, ich möchte nicht eingeschlossen sein von irgendeinem Vendor oder irgendeinem Hersteller, ist definitiv mit einem Ansatzpunkt, den man wieder trifft, wenn man wenn es darum geht, wenn sich Leute dafür interessieren, beziehungsweise Unternehmen sagen, alles schön und gut, so wie es läuft, aber wir wollen nicht zu sehr, dass irgendeine Firma eine Monopolstellung bei uns hat, weil wir alle Services, alle Anwendungen etc. nur von diesem einen Vendor beziehen. Da kann es dann definitiv ja, eine gute Alternative sein, den einen oder anderen Service, beziehungsweise sich zu überlegen, welche anderen Möglichkeiten gibt es dann noch.
Ja. Und wie sehr Cloud-ready man ist oder wie sehr man halt noch an On-Premise-Strukturen gebunden ist, auch die Frage muss ich mir jedes Mal stellen, egal über was ich mir Gedanken machen möchte. Also ich weiß ja vor ein paar Jahren, als Citrix halt meinte, ja, hier Cloud First und sowas halt alles, gab es ja auch erstmal die große Diskussion, ja, sind wir überhaupt schon so weit, halt alles in die Cloud zu jagen oder sowas halt oder auch andere Themen ja genauso. Kann ich halt meine Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten ausstatten oder will ich eigentlich, dass sie halt hier ihre Fat-Clients unter ihrem Büroschreibtisch halt nutzen oder sowas halt. Und im Endeffekt muss ich mir jedes Mal halt die Frage stellen, wie weit bin ich als Unternehmen, um manche Pfade halt eben zu bestreiten und manche halt eben noch nicht. Oder wenn ich diesen Pfad halt trotzdem bestreiten will, welche Brückentechnologien, so wie du Toko ja meinte, so welche Abzweige muss ich mir quasi halt trotzdem bauen, um dann vielleicht auf On-Prem-Umgebungen zu kommen, die ich einfach nirgendwo halt hin migrieren kann, weil ich sie auch vielleicht aus rechtlichen Gründen oder aus technischen Gründen On-Prem halten muss und gar nicht halt irgendwie in die Cloud schieben kann.
Ja, definitiv. Also es ist gut, dass es diese Brückenmöglichkeiten gibt, sei es genau das Thema, okay, ich habe gewisse Workloads oder Informationen, die einfach nicht aus dem Rechenzentrum raus können, die kann und darf ich nicht in der Cloud schieben. Dafür gibt es dann entsprechende Lösungen aus der Virtualisierung oder eben auch, dass ich in irgendeine Cloud gehe, die streng kontrolliert und gemanagt ist in Deutschland. Da gibt es dann, denke mal, diverse Anbieter verteilt. Google selber geht, oder ich glaube, alle Hyperscaler gehen da aktuell in so eine Richtung, das ist dieses Sovereign Cloud, also souveräne Cloud, um zu sagen, okay, ich gehe in die Cloud, ich habe meine Workloads oder meine Daten auch dort und es wird sichergestellt, dass diese Daten nicht die Landesgrenzen von Deutschland verlassen, um eben auch in einem kritischen Umfeld, so Healthcare, ganz, ganz, ganz wichtig, das sicherzustellen, dass Cloud-Lösungen da funktionieren. Da sind ja Brückentechnologien sehr, sehr wichtig, aber eben auch, dass die Hyperscaler, alle, die sie ja, ihre Daseinsberechtigung haben, da entsprechend Lösungen für schaffen, weil der deutsche Markt ist, besonders was dieses Thema, ja, ich will meine Daten gerne immer bei mir haben, ich möchte, wenn ich, ja, möchte da gerne die Festplatten selber rein und raus schieben, einfach weil ich dann sicher sein kann, dass die Daten bei mir sind und nicht irgendwo anders gelesen werden. Das ist ein Thema, was ich persönlich oder aus meiner Sicht so sagen kann, dass die Hyperscaler das Thema angehen und Lösungen schaffen dafür, um das Thema zu, ja, zu covern am Ende.
Ja. Ja. Kennst du die Farben von Google?
Die Farben von Google? Ja, ja. Das ist, wäre natürlich jetzt schlecht, wenn ich es nicht weiß. Rot, Blau, Grün und Gelb. Zweimal Blau, ja. Zweimal Rot.
Korrekt, richtig. Ja. Sehr gut. Der wollte nur gucken, ob du wirklich hier weißt, wovon du sprichst.
Ja, witzigerweise bei den ein oder anderen Quiz-Sendungen war das schon mal die Frage. Deswegen. Ach Quatsch. Doch, doch. Geil. Also, wie viele oder welche Farben hat das Google-Logo und wie viele? Okay.
So, und wie deswegen. Ja, aber die viel interessantere Frage ist ja, weißt du auch, was Google heißt? Oder woher der Begriff kommt?
Ja, das Toko, wiederum.
Weißt du's? Nee, warte mal, Kevin, warte mal. Toko. Weißt du, was Google heißt? Du brauchst jetzt gar nicht anfangen rumzutippern. Nimm mal die Hände da weg. Weißt du, was das heißt? Woher das eigentlich kommt?
Herzlich willkommen auf meiner Mailbox. bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich werde mich schnellstmöglich bei Ihnen melden.
Piep. Okay. Na gut. Okay. Aber Kevin, weißt du's zufällig?
Leider nicht, nein. Also die Frage habe ich noch in keiner Fernsehshow oder dergleichen gehört, was Google heißt tatsächlich. Das ist okay. Mir auch nicht bewusst.
Ja, das ist eigentlich ein Begriff aus dem Englischen und das heißt Google, glaube ich sogar, richtig. Und das ist nämlich eine Zahl.
10.
Nee, fast. Ja, 10. Da meinst du, Google würde sich mit 10 abfinden? Nein, das ist eine 1. Eine 1 mit 100 Nullen.
Ah.
Mhm. Ja, jetzt überleg mal, wie nennt man eine Zahl mit 100 Nullen? Da kann ich dir sagen, Google. Oder Goggle oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, da bin ich jetzt nicht so der Pro. Aber das ist quasi der Grund.
Verrückt, was du alles weißt.
Ja, jetzt könnt ihr auch googeln, meinetwegen. Ich hoffe, es waren wirklich 100 Nullen, die ich jetzt Bullshit erzählt habe. Ich glaube, es ist eine 1 mit 100 Nullen. Und ich glaube, das nennt man, ist einfach eine sehr hohe Zahl.
Tja. Jetzt haben wir den Beweis auf Ton, dass du dich festgelegt hast, und wenn es nicht so ist, dann dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne eine Nachricht schreiben und uns berichtigen.
Ja.
Von daher, wenn euch auch...
Den Shitstorm.
Ja. Sehr schön.
Nee, aber sehr geil. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, ich werde tatsächlich mir dieses Notebook, was ich vorhin erzählt habe, was hier wirklich traurigerweise schon seit einem halben Jahr unbenutzt einfach rumliegt, nehmen. Ich hatte nämlich zuerst überlegt, ob ich da ein Linux drauf packe, wollte ich mal meinem Sohn hier mal so ein Linux zeigen, aber warum nicht einfach mal so ein Google OS zeigen, wa? Danach kann man ja immer noch Linux drauf machen. Oder zuerst Linux und dann Google OS. Ich zeige ihm einfach beides, dann weiß er halt, wie dann kennt er halt auch mal eine Alternative zu dem Windows.
Richtig, das ist ja flexibel, dann das Chrome OS kann ich auch wieder platt machen mit einem anderen. Also
klar, natürlich.
Das ist ja definitiv noch gegeben.
Ja. Achso, warte mal, eine Frage habe ich noch, weil mir das gerade einfällt. Du hattest ja gesagt, wir sind eigentlich schon am Schluss. Ich weiß, ich strapaziere das schon wieder hier über, aber jetzt fällt mir gerade noch eine Frage ein. Das Chrome OS, das lässt sich über meine Google Management Konsole managen wie ein mobiles Endgerät, wie ich es quasi von meinen ursprünglichen anderen MDM-Lösungen kenne?
Ja.
Ja, geil, okay.
Genau so.
Ja,
cool. Das ist dann die Google Cloud, beziehungsweise nicht die Google Cloud-Konsole, sondern die Google Admin-Konsole. Eben auch alles aus dem Browser raus. Und in der Admin-Konsole habe ich dann die Möglichkeit, ganz grundlegend meine Organisationsstruktur festzulegen, wo ich dann meine User und meine Geräte entsprechend drin verwalte. Habe dann die Möglichkeit, meine User anzulegen oder eben den Sync zu einem Active Directory zu machen, zu einem Okta Identity, je nachdem, welche Identity-Lösung ich bei mir einsetze. Und dann natürlich auch die Chrome OS-Geräte. Heißt, kann die Chrome OS-Geräte managen, heißt mit diversen Policies versorgen. Ich kann entsprechend auch über diese Admin-Konsole eine Remote Desktop-Session aufbauen, heißt im Supportfall kann ich das direkt von der Admin-Konsole aus machen auf das Gerät von dem Nutzer und da diesen, ja, den Support quasi leisten, wenn ich will. Und in der Admin-Konsole finden sich dann auch alle Einstellungsmöglichkeiten, was Google Workspace mit an oder betrifft. Sei es jetzt Google Drive, wie gehen wir mit Shared Drives um, was ist im Google Mail dediziert, möglich, beziehungsweise die Policies, die man entsprechend einstellen kann, eben auf jede einzelne Anwendung runtergebrochen, gibt es dann da Einstellungsmöglichkeiten, auch Security Insights und Reports natürlich, die man sich ausgeben lassen kann zu einzelnen User, aber auch zu Incidents-Themen, die da passieren und vollumständig wie ein MDM so von den anderen.
Kevin, warte, bevor du jetzt hier aussetzt, mir ist gerade noch eine zweite Frage eingefallen. Und zwar, ach Mann, die ganzen Fragen, jetzt komme ich um die Ecke. Aber deswegen muss ich mal ein bisschen auf die Tube drücken. Bei Google, ich habe ja im privaten Kontext habe ich ja eine Mailadresse vielleicht mal generiert. Und das ist ja meine Identität. Wie sieht das eigentlich... Du kannst auch sagen, wenn du die Frage nicht beantworten möchtest, wie sieht das eigentlich mit bei Unternehmen aus, wenn ich mich tatsächlich jetzt für Google Chrome OS und den Google Workspace entscheide, ziehe ich dann meine Identitäten eigentlich auch in den Google-Kosmos und lege dort meine Identitäten an oder wie funktioniert das?
Nein, ich muss die Identitäten nicht in den Google-Kosmos packen. Google macht da einen Sync am Ende. Es gibt, das Wording ist gegebenenfalls nicht ganz richtig, aber so ein Active Directory Sync gibt es, wo dann einfach nur gegen Active Directory gecheckt wird mit einem Multifaktor und dergleichen, ob ich diese Person bin und da muss dann nichts zu Google migriert werden. Natürlich kann ich auch meine Google oder Cloud Identity nutzen, das ist die Lösung von Google selber, aber wie gesagt, offenes Konzept, so wenn ich schon eine Lösung habe, die im Einsatz ist, die funktioniert und meine Anforderungen voll und ganz erfüllt, warum was Neues nehmen, wenn ich das auch beibehalten kann und trotzdem Google als Lösung in gewissen Fällen entsprechend mit einsetze. Also es ist, wie gesagt, nicht gezwungenermaßen notwendig, alle Google-Lösungen und Anwendungen einzukaufen oder zu nutzen, sondern ich kann mir das rauspicken, was für mich funktioniert beziehungsweise was ich brauche.
Okay, und ich habe übrigens gerade parallel mal gegoogelt, weil wir gerade beim Thema sind. Nein, ich habe natürlich im Internet recherchiert und eine Antwort auf channelpartner.de gefunden. Wie kam Google zu seinem Namen? Ich möchte das kurz mal hier vorlesen. Der Name Google geht auf den Begriff Google zurück. Also es war schon mal erstmal richtig, was ich gesagt habe. Ob man ihn richtig ausspricht, weiß ich jetzt nicht. Dieser bezeichnet eine Zahl mit einer 1 und 100 Nullen. So, pass auf. Aber der interessante Part, den ich nämlich auch nicht wusste, der kommt jetzt. Angeblich. Also es ist quasi, ich zitiere hier nur channelpartner.de. Der US-Mathematiker Edward Kassner hatte 1938 seinen 9-jährigen Neffen Milton aufgefordert, einen Namen für diese Zahl zu erfinden. Mega, oder?
Das klingt abgefahren.
Das ist das, was channelpartner.de mir gerade sagt. Falls ihr da draußen, ihr lieben Eukis, falls ihr lieben Eukis da draußen noch weitere Funde habt, wie Google zu seinem Namen kam oder wie die Zahl mit einer 1 und 100 Nullen zu ihrem Namen kam und so genannt wurde, dann lasst es uns wissen unter podcast@sva.de. Wow. Jetzt wissen wir auf jeden Fall was über Google Workspace.
Absolut. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch uns eine Bewertung zukommen in eurer Lieblings-Podcast-App oder auch gerne einen Kommentar dazu. Wir freuen uns darüber.
Absolut. Kevin Scholz, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in das Google-Universum, in den Google Workspace, in Chrome OS und alles drumherum.
Sehr gerne.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war sehr informativ.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Und das war auf jeden Fall großartig.
Ja, danke auch an euch für die Möglichkeit, hier über Google Workspace und Google Chrome OS sprechen zu dürfen und mehr Licht ins Dunkel zu bringen, beziehungsweise Awareness zu schaffen, was kann es, beziehungsweise welche Möglichkeiten bringt der Google Modern Workplace mit sich.
Genau, wir haben ja nicht nur Licht reingebracht, wir haben ja 4 bunte Farben mitgebracht. Ja, stark, alles klar. Cool.
Dann verlassen wir den digitalen Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der Digital Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.